Zuerst einmal danke vielmals.
Gerne.
Das
ist ein interessantes Thema, also ich erlebe es ja jeden Tag.
Werden Sie wahrscheinlich dann auch entsprechend viele Erfahrungen damit haben. Es ist ein schwerer Einschnitt ins Unternehmen. Und mit solchen, wie soll man sagen, unangenehmen Dingen beschäftigt man sich ja nicht gerne. Also es wird oft auf die lange Bank geschoben, dann wird die Zeit knapp. Aus Ihrer Erfahrung, wann sollte man anfangen mit der Planung? Wann sollte man sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns einmal damit? Oder sollte man es eigentlich immer tun? Oder?
Ja, wie kommen Sie drauf? Also es ist durchaus auch, halte ich durchaus für klug. Also ich glaube, das Problem ist, dass sich der Verkäufer einmal sicher sein muss, ja, ich will verkaufen. Und ich will ungefähr, ich meine, ich muss ja nicht der Zeitpunkt festgelegt werden, aber ich will zu dem und dem Zeitpunkt wirklich übergeben. Und ich kenne leider viele Unternehmertypen, die reden davon, aber die Absicht ist eine andere. Ja, also ich glaube, damit muss ja mal der Verkäufer im Klaren sein. Ja, ich will da und dort in Pension gehen, ich bin vielleicht für Hilfestellungen noch gerne da, aber die eigentliche Übergabe, die soll erfolgen und ich identifiziere mich auch mit der Abgabe. Also ich persönlich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was daran so schwer ist. Ja? Ich meine, man muss natürlich schon sehr viel hinter sich lassen. Man spricht immer von Lebenswerk. Ja, das würde ich bei einem Schriftsteller, bei einem Schauspieler, aber nicht einmal dann, bei einem Regisseur, bei einem Filmemacher, bei einem Komponisten sehen. Aber was bleibt vom Lebenswerk eines Unternehmens? Das ist ja immer so, also das ist eine Gegenwartssache. Wenn du das nicht abdrehst, ist es aus. Ja? Also es muss natürlich mit Leben erfüllt werden und da muss die Absicht dahinter sein. Und dann glaube ich auch, wenn die Menschen, also die Senioren, den Entschluss gefasst haben, zu verkaufen. Also ich will nicht zusperren, sondern ich möchte verkaufen. Dann muss man sich auch überlegen, was habe ich zu verkaufen und wie kann ich dieses Unternehmen geschmückt übergeben. Also man spricht da immer von Brautschmücken, ich finde den Vergleich ein bisschen blöd, weil kein Braut mehr Mitgift kriegt und so. Also, aber wirklich, ich kann nicht 15 Jahre vor der Übergabe aufgehört haben zu investieren. Es kann ja viele Gründe haben, warum ich aufgehört habe, aber ich kann nicht 15 Jahre vor der Übergabe aufgehört haben zu investieren. Alles ist staubig verblichen und dann sage ich mein Verkäufer so, jetzt will ich 100.000 Euro, weil mich gibt es 40 Jahre am Markt. Ja. Früher hat man von alteingesessenen Geschäften geredet, nicht? Das erste Haus am Platz. Heute ist das alles volatil. Heute ist das nichts mehr. Jetzt setze ich mich ins Auto und fahre vom Hauptplatz in jedem Kaff ins Shoppingcenter am Rande.
Gilt das auch sozusagen, wenn es innerhalb der Familie übergeben wird? Also wenn es sozusagen vom Vater auf den Sohn, Tochter?
Naja, im Grunde genommen, wenn ich die Nachfahren beraten würde und ehrlich beraten würde auch. Weil sowohl der Verkäufer als auch der Käufer muss sich ja die Frage stellen, was übernehme ich sicher, dass... Man kann heutzutage eh nicht mehr sagen, bis zu meiner Pension, wenn ich 35 oder 40 bin, das kann man ja heutzutage eh nicht mehr sagen. Aber sichert das zumindest mittelfristig meine Existenz, ohne sie sogar zu gefährden? Also man muss sich das schon anschauen, wenn die Umsätze jährlich um 5% sinken und die Gewinnspannen sinken und ich habe halt noch immer einen erkläglichen Gewinn, aber die Gewinne aus den 70er Jahren, da hat man sich ein Einfamilienhaus bauen können, da hat man ein schönes Auto fahren können, jetzt habe ich nur mehr einen Bruchteil dieser Gewinne, ist das überhaupt sinnvoll, dieses Unternehmen zu übernehmen? oder gehe ich als, ich weiß nicht, Abteilungsleiter oder Einkäufer im Mediamarkt oder irgendwie, ich weiß nicht, ob man das Wort überhaupt aussprechen.
Also sowohl der Übergeber als auch der Übernehmer sollten sich da schon sehr, sehr klar darüber sein, möglichst früh, worum es eigentlich da geht.
Richtig, also die Mental, also beim, ich glaube beim Verkäufer ist wirklich wichtig, und das sage ich als Steuerberater, aber eben aus langjähriger Beobachtung, die mentale Einstellung ist einmal wichtig. Ne? Und dann auch eine realistische Einschätzung, und das kann natürlich mit einem ehrlichen Steuerberater geschehen, oder mit einem ehrlichen Unternehmensberater. Ich sage das deswegen, weil diese, ich habe so früher so Art Kommerzialratsbetriebe gegeben, wo die Herren wollten, das waren halt hauptsächlich Herren, die wollten natürlich nur das hören, was, also nur erwartet, dass sie gesagt bekommen, was sie eigentlich hören wollen. Das ist so ein Beratungsdilemma ein bisschen, ja. Also man muss schon jemandem sagen, Herr sowieso, Frau sowieso, was wollen Sie übergeben? Ja. Und was erwarten Sie auch, was kann man, was will man dafür verlangen? Ne? Ich weiß nicht, gibt es in Ihrer Branche erfahrungswerte Faustregeln, wie man die bewerten kann? Weil die betriebswirtschaftlichen Unternehmensbewertungen, auch das nach dem Fachgutachten der Kammer, halte ich nicht für so geeignete Instrumente.
Faustregeln, das ist jetzt nämlich ein großes Problem zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Erwartungen, weil der Verkäufer oder der Übergeber, wenn er von seinen Erben dann noch etwas haben möchte, zusätzlich, der geht ja nach der Vergangenheit.
Ja.
Und der Übernehmer, Käufer, nach der zukünftigen, also Chance, also den Gewinnchancen. Und da stoßen ja zwei total unterschiedliche.
Es ist aber absolut, es muss auch allen klar sein, es ist ein natürlicher Gegensatz. Der eine will viel bekommen, der andere will wenig zahlen. Also ich glaube, das muss in dieser Situation auch ausgesprochen werden, offen und ehrlich.
Ja, okay.
Und weil Sie die Unternehmensnachfolge in der Familie angesprochen haben, es sollten meiner Meinung nach die gleichen betriebswirtschaftlichen oder die gleichen Facts gelten. Was habe ich, wie schaut die Bilanz aus? Auch wenn ich in der Familie übergebe, ne, müssen sich die Eltern fragen, übergebe ich meinen Kindern, meinem Kind wirklich eine Sache, die es sich lohnt? Oder ist es in 5 Jahren oder 10 Jahren nach hartem Kampf eh vorbei? Ne? Es ist eine realistische Einschätzung, und damit möchte ich aber nicht sagen, vielleicht bin ich bis jetzt sehr pessimistisch gewesen, ja. Ich möchte nicht sagen, dass eine Übernahme, eine Weiterführung von Einzelgeschäften in dieser Branche schlecht ist oder nicht möglich ist. Ja. Wir müssen uns, das wissen Sie ja, das haben Sie ja auch angesprochen, wie alt die Herrschaften sind auf so Zusammenkünften. Ja. Es hat sich natürlich der Markt vollkommen verwandelt. Und wenn ich einen Platz habe, wenn ich Argumente habe, ja, wenn ich eine Nische gefunden habe, na dann hurra, solche Unternehmen brauchen wir. Ich persönlich würde zum Beispiel gerne irgendwo ein Gerät kaufen und Fernsehen, das wird aber auch angeboten, bitte, das sage ich glaube ich auch nichts Neues. Aber das soll mir wirklich komplett montiert und eingestellt werden. Ja? Und ich bin auch, ich lebe von Beratung, also ich weiß, dass das was kostet. Ja? Ich persönlich wäre gern bereit, auch dem eine Stunde zu zahlen oder so. Ja. Wie das im allgemeinen Markt ankommt, weiß ich nicht,
ob man dafür was verlangen kann. Also ich sage immer, es gibt drei Gruppen von Kunden. Die einen, die wollen es sofort haben, die gehen zum Mediamarkt. Die anderen, die wollen es am billigsten haben, die sind im Internet oder die größte Auswahl. Und dann gibt es eben die dritte Gruppe von Kunden wie Sie, die wollen eben eine Beratung haben, die wollen einen fairen Preis haben, aber sie wollen im Endeffekt no troubles. Also sie wollen jemanden haben, mit dem sie das bereden können, der macht es ihnen und dann
ja,
kommt sie nach Hause.
Ob das auf HD1 oder was weiß ich nicht, ist oder was, ist mir vollkommen egal.
Richtig, ja. Zwei Fragen aus, dieser, aus diesem Komplex heraus. Einerseits, ab wann, also was ist so die Dauer von so einem Prozess aus Ihrer Erfahrung heraus? Und die zweite Frage ist, in der Vergangenheit hatte ich so das Gefühl, dass die oder viele Unternehmen gemeint haben, sie kommen ohne externe Berater aus, hat sich das gewandelt. Ab wann soll man einen externen Berater einbinden?
Also das Gefühl, ohne externe Berater auszukommen, das wird man nicht ändern können. Es gibt Leute, die sind beratungsresistent. Ja. Aber betrachten wir doch einmal als Dritter, der wir nicht in der Situation sind, was zu verkaufen zu wollen oder was kaufen zu wollen, die Situation. Also wie ich schon gesagt habe, es ist einmal ein natürlicher Interessenskonflikt. Mhm. Ja. Ich würde also schon meinen, da gibt es, ich würde das in Hard Facts und Soft Facts einteilen. Mhm. Ja. Also die Hard Facts einmal, was übernehme ich? Ich muss die Jahresabschlüsse der letzten Jahre sehen. Das allein genügt aber nicht. Ich muss mir das Anlageverzeichnis im Betrieb anschauen. Es kann ein Gerät, das oder Einrichtung, die 10 Jahre alt ist, nur wirklich gut sein. Mhm. Es kann aber die Jahreszahl drauf kleben. Ja? Also das muss man sich anschauen, das muss auch der Käufer beurteilen. Ich meine, dass der Verkäufer sagt, wie toll das ist und wie viel das kostet hat und sowas gibt es heutzutage nicht mehr, das mag schon sein. Aber jetzt muss natürlich der Käufer beurteilen und ich glaube, das kann er nicht allein. Ja? Also der hat ja eine Ausbildung, die aber nicht in diese, sagen wir jetzt einmal, betriebswirtschaftliche Richtung geht. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, eine Art Due Diligence Prüfung zu machen. Das ist natürlich anders als bei einem Konzern, aber es gibt dazu doch wesentliche Punkte zu beachten, weil man darf nicht vergessen, wenn ich ein gesamtes Unternehmen kaufe, übernehme ich Haftungen. Ja? Und die sind nicht ohne. Also da übernimmt man Haftungen, wenn ich die gleiche Branche, am gleichen Standort, womöglich mit dem gleichen Logo und so übernehme, dann muss ich schon ganz genau Bescheid wissen über das Unternehmen. Und da habe ich schon Fälle gehabt, dass zum Beispiel ein Unternehmer über nichts, dass kein anderer Kaufpreis geflossen ist als die Übernahme der Finanzamtsschulden zum Beispiel oder so. Ja. Diesen Part, diese Hard Facts, die kann der Übernehmer nicht gut allein machen. Ja? Mhm. Ich meine aber auch jetzt nicht, dass er sagt, so jetzt machen Sie das und die Stunden sind egal. Das denke ich auch nicht. Aber so im Zusammenspiel miteinander kann das sehr gut im kleinen Bereich sehr gut vonstatten gehen. Und dann sind die Soft Facts, ja. Also wenn daran gedacht ist, einen gleitenden Übergang zu machen und die müssen einige Zeit zusammenarbeiten, also wirklich täglich im Betrieb stehen und so, ja, dann würde ich wirklich zu einem moderierten Gespräch, zu einem moderierten Workshop raten, wo einfach virtuell, aber das klingt jetzt so schwierig, es ist gar nicht so schwierig, es gibt naheliegende Fragen, es gibt naheliegende Probleme, die auftreten können, ja, und die muss ich bereden. Ja.
Okay.
Sonst hat der eine Erwartungen und der andere Erwartungen Erwartungen sind einseitige Verträge, von denen der andere nichts weiß. Und ja, der Satz ist mir irgendwann einmal eingefallen und der ist wirklich wichtig. Da sitzt jemand, der über eine Situation eine Vorstellung hat, da sitzt jemand, der ganz eine andere Vorstellung hat. Es handelt sich aber ums selbe, kann man nicht einmal nur ums Gleiche, sondern ums selbe. Ja? Also dass diese Erwartungen und Vorstellungen, die sollten meiner Meinung nach wirklich zusammengeführt werden. Mein erstes Erlebnis, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, war bei bei Installateuren, wo mir ein Installateur, ein Klient gesagt hat, ich habe jetzt die Lösung für alle meine Probleme, der ist im Stress versunken. Er übernimmt jetzt ein zusätzliches Unternehmen und der Übernehmer, der ist schon ein bisschen kränklich, der will eh nur im Büro sitzen, der braucht keinen Urlaub, weil er eh nicht weiß, was er in der Freizeit anfangen soll und der nimmt ihm alle Probleme ab. Ja? Und ich habe die zwei hier in dem Raum bei mir gehabt, ja, und nach einer, also mir war noch vor Viertelstunde klar, aber denen war nach einer Stunde klar, die passen überhaupt nicht zusammen, ja. Der Ältere hat gesagt, naja, ich habe Raten am Haus, ich muss so und so viel entnehmen können und ich möchte 2 Monate Urlaub machen können und da, also die hätten nie zusammengepasst. Eine Stunde ein Battle von einem Honorar und die haben sie wirklich viel Ärger und Tausende von Euros erspart. Ja? Also das war jetzt ein Beispiel, das vielleicht nicht so hundertprozentig gepasst hat, aber das wäre...
Ja, das ist meistens der Mischbetriebe.
Ja.
Aber ja. Also es geht eigentlich darum, dass man schon im Vorhinein möglichst viele Probleme sozusagen oder mögliche Probleme anspricht
und ausordnet. Aber ehrlich und... Ich meine eben, wenn man sich Probleme ersparen will, von einem fremden Dritten moderiert, weil die Leute weichen im Gespräch aus. Also ich meine, das ist jetzt nicht mein Hauptjob. Ich bin zwar Wirtschaftsmediator und Coach, aber es wäre meiner Meinung nach wichtig. Ja? Und dann parallel natürlich dazu alles, was rechtlich sowieso ansteht.
Das heißt also, dass man auch zum Beispiel mal die Gesellschaftsform durchleuchtet oder solche Sachen?
Richtig, also ich bin jetzt eigentlich von einem Einzelunternehmen ausgegangen, was, ich weiß nicht, wie es jetzt in dieser Branche verteilt ist.
Aber, ja, danke, ist einfacher.
Aber es ist natürlich richtig. Also ich muss da vieles beachten, mir fällt jetzt auch das Abfrag ein des Arbeitsvertragsrechts, Anpassungsgesetz, wo ich auch als Übernehmer verpflichtet bin, die Dienstnehmer zu übernehmen und die Übernahme kein Kündigungsgrund ist und so. Und dann sprechen Sie was Richtiges an, was Sie da auch in diesem Artikel schreiben, weil das in der GmbH eingebracht wurde. Ja. Also wenn man sowas vorhat, das ist... Ich würde sagen, noch einmal 1,5 Jahre mehr Zeit braucht man da. Ja? Also das kommt wirklich sehr auf den Einzelfall an. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich kann nur GmbH-Anteile übergeben oder ich kann wie auch immer. Eines steht natürlich fest. Wenn ich GmbH-Anteile verkaufe, ist das ein Share-Deal und der ist für den Übernehmer ungünstiger, weil ich die GmbH-Anteile nicht abschreiben kann. Wenn ich ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft übernehme, das ist der sogenannte Asset-Deal, dann kann ich den Firmenwert und das Ganze, was ich da übernehme, auf gewisse Zeitdauer, je nachdem, wie sich der Kaufpreis verteilt, abschreiben. Und das ist was sehr, also daraus, diese Abschreibung dient natürlich auch dazu, durch die Steuerersparnis den Kaufpreis zu finanzieren. Aber das kommt wirklich im Einzelfall an.
Gibt es da sozusagen den klassischen, oder gibt es da Fehler, die besonders oft gemacht werden? Oder kann man sagen, das sind die Minenfelder, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss? Oder wie soll man da vorgehen, das Unternehmen zuerst durchleuchten? Oder?
Ja, also das Unternehmen zuerst durchleuchten, die Zukunftschancen betrachten und Dadurch kann ich natürlich auch das Risiko einschätzen. Mhm. Also es gibt Branchen, die werden heutzutage ausschließlich in einer GmbH geführt. Durch die Steuerreform ist man wieder ein bisschen zurückgekommen, weil jetzt die Ausschüttung, also die, ich weiß nicht, ob wir so ins Detail gehen sollen, aber die Geschäftsführerbezüge sind normal besteuert, also da habe ich von der GmbH keinen Vorteil. Und die Gewinnausschüttungen, da hat sich die Kapitalertragssteuer mit der Steuerreform erhöht und außerdem sind die Gewinnausschüttungen, wenn ich da wesentlich beteiligt bin, sozialversicherungspflichtig. Also das spricht jetzt eigentlich ein bisschen gegen die GmbH wieder. Das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Also ich muss eben in eine Situation kommen, wo ich sage, mit ja, ich entscheide mich für diese oder für jene Rechtsform aus den und jenen Gründen.
Also das heißt, nach dem Durchleuchten des Unternehmens, das Abwägen der sozusagen Voraussetzungen, ja, und dann sagt man, okay, das ist die beste Form. Aus Ihrer Erfahrung Fehler, die häufig auftreten, dass Sie sagen, so, dass das praktisch schon bei Ihnen ein Reflex ist, dass man da sagt, okay, auf dieses Problem muss man besonders achten.
Ja, also das ganz was Wichtiges ist bei alteingesessenen Unternehmen die Miete, ne, die Mietkosten, weil die Leute haben da noch alte Mieten, die womöglich an tollen Plätzen sehr, sehr günstig sind. Wenn ich an jemanden übergebe, dann ist der Vermieter berechtigt, die ortsübliche Miete zu verlangen. Das ist bei Familienübergaben im Mietrechtsgesetz so geregelt, dass das nicht sofort sein kann. Ja. Bei Übergaben an Fremde kann der Vermieter, also ich bin berechtigt, quasi das Unternehmen den Mietvertrag weiterzugeben, ja, überhaupt nicht in der gleichen Branche ist, ich glaube sonst nicht, aber da bin ich kein Experte. Aber wenn ich ein Elektrogeschäft führe, ich kann das verkaufen quasi, aber der Nachfolger muss die ortsübliche Miete zahlen. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, da muss man sehr vorsichtig sein, weil oft sagen die Leute, na, also da überhaupt ja. Der Senior, nein, ich möchte noch nicht mit dem Hausherrn reden oder so, hilft aber nichts. Ja. Ich muss da einmal offenen Wein einschenken, weil ich muss wissen, was ich denn in Zukunft da an Miete zahlen muss. Das kann ich anfechten und was weiß ich was. Ja. Aber im Großen und Ganzen kommen da eben mehr Kosten auf den, können mehr Kosten auf den Übernehmer zukommen.
Also, aber das ist ein Fehler, der immer wieder... Also ein Feld, das dann immer wieder übersehen wird.
Erstaunlicherweise.
Laufende Kosten, die sich dann mit der Übergabe verändern.
Die sich mit der Übergabe verändern, ja. Ich muss an jemanden von Ihrer Branche denken, der sehr gute und sehr interessante Verträge mit Japan hat, ja. Das sind angeblich sehr, sehr heikle, da fliegt man hin und die kommen her und da trinkt man den miteinander und macht, begrüßt sie hundertmal. Ja. Also wenn man die einmal hat und sie nichts verändert, sagt man mir, ist es, weil da wollte ich auch eine Umgründung, und da habe ich eine Umgründung vorgeschlagen und da hat es dann geheißen, nein, nur wegen der Japaner kann man das nicht machen. Müssen die beurteilen, ist keine Frage. Ja. Also dass ich diese interessanten Lieferverträge, wo ich in einem kleinen Bereich einen Standalone, eine Standalone-Situation habe, ob das wirklich auch in Zukunft weitergeführt wird. Ja, wie schaut das Personal aus? Ne? Also ich muss nach AFRAG das Personal übernehmen. Sofern sie nicht im Vorfeld einvernehmlich irgendwas anderes gibt, aber das ist immer heikel, weil das könnte angefochten werden. Also oft ist es so, dass ich langjährige Mitarbeiter übernehme, die unter Umständen noch in Abfertigung alt sind. Ja. Okay. Also 2003, aber bei diesen Unternehmen kommt das schon vor, der hat dort einen Verkäufer, der ist schon 40 Jahre bei ihm. Ja. Der ist in Abfertigung alt Also das ist eine wesentliche Verpflichtung, die ich da übernehme. Das ist natürlich Teil des Kaufpreises. Also wenn der 100.000 Euro will, sind vielleicht 30.000 von diesen 100.000 der Übernahme der Abfertigungsverpflichtung zu zahlen. Also das AWRAG, das gibt den Rahmen vor den rechtlichen. Das ist dann auch die Frage, wie stehen diese Mitarbeiter zu mir? Ne? Also ist das, auch wenn es in der Familie übergeben wird, der Sohn, die Tochter, immer der Lehrbub, das Lehrmädchen und es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden? Oder sind die loyal, stehen die hinter den Übergeber? Ist denen klar, dass sie sich, dass sie auch ein bisschen unternehmerisch denken müssen, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten?
Also das heißt also, die Perception sozusagen, da könnte sozusagen einer, der von außen kommt, es leichter haben, als jetzt jemand, der von innen kommt.
Ja, wenn Sie das so sagen, oh ja, durchaus.
Und aus dem Unternehmen kommt.
Durchaus, ja. Weil die kennen, die alten Mitarbeiter, die kennen den, da war der.
Ja, so. Noch ein Baby.
Es kann eine Bürde sein. Also, ich habe das auch ein bisschen am eigenen Leib erfahren, weil ich auch das Unternehmen von meinem Vater übernommen habe. Ja, also, es kommt wirklich auch darauf an, in weiterer Folge, wenn ich schon Mitarbeiter übernehme, die auch in geeigneter Weise zu motivieren. Und man darf nie vergessen, bei Übernahmen, das ist eindeutig ein Veränderungsprozess. Und Veränderungsprozesse sind Arbeit und manchmal auch schwere Arbeit und man muss da sehr redundant arbeiten. Also es genügt nicht, das einmal zu sagen, wir machen das jetzt so, ja. Und ja, das wird 2 Wochen gemacht und dann fällt man in den alten Rhythmus zurück. Also man darf auch nicht enttäuscht sein, auf das sollte man vielleicht auch die Übernehmer aufmerksam machen. Das ist der große Unterschied, wenn ich Unternehmen gründe, bin ich mit vielen, vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Ja? Aber wenn ihr Unternehmen aber ich habe diesen Veränderungsprozess nicht, weil ich alles Neues schaffe. Ja? Bei der Übernahme übernehme ich etwas aus der Vergangenheit, also das ist jetzt ein bisschen primitiv gesagt, aber übernehme ich etwas aus der Vergangenheit und möchte es zu etwas Neuem umformen. Und dieses Umformen, dieser Veränderungsprozess bedarf sehr, sehr viel Energie. Und ob das eben, ich bin eigentlich immer sehr skeptisch, wenn man jemand sagt, der 65 ist, ja, da habe ich den jungen Verkäufer, der arbeitet ja schon 5, 6 Jahre bei mir, der wird das jetzt übernehmen und der kriegt von der Oma mal Geld oder so, weil von der Bank kriegt das eh nicht. Ich glaube, dass der Verkäufer nie in der Position, also der war, ist schon von der Position heraus, ja, der wurde ja nie in diese Unternehmersituation
herangeführt.
Der durfte es schön brav machen und wenn die Tür aufgegangen ist oder was verkauft, also das ist vielleicht jetzt etwas übertrieben gesagt, aber der findet sich selten in die Rolle, dass er dann sagt, aha, okay, das gehört jetzt mir und jetzt mache ich was draus. Naja, es muss sich ja der Senior auch immer überlegen, was verändere ich, um in der Zukunft noch Bestand zu haben. Ich meine, selbst Rauchfangkehrer müssen sie umstellen, weil sie jetzt andere, weil die gesetzlichen Vorlagen sich geändert haben.
Ne? Das heißt aber auch, dass man Nachfolger, ich sage es jetzt einmal so, wenn sie aus dem Unternehmen kommen, planmäßig aufbauen muss.
Richtig, ja. Ja. Und die müssen sich auch aufbauen lassen, also die müssen den Biss haben auch.
Das heißt also keine Ja-Sage.
Ja. Naja, die müssen auf einmal was hinterfragen. Die sind in einer ganz anderen Rolle. Ich meine, man liest ja mittlerweile, es gibt Seminare für Leute, die in großen Betrieben vom weiß nicht, vom Sachbearbeiter auf einmal in der Führungsrolle aufsteigen, mhm, wirklich mit den gleichen Leuten. Ne? Mhm. Wenn die nur andere Mitarbeiter haben, ist der Kollege, der, bei dem man gesagt hat, ha, 5 vor 6 ist oder 5:45 ist, ran wir weg, machen wir Schluss oder so irgendwas. Ja. Mhm. Das geht dann, die Sichtweise ändert sich total. Mhm. Ne? Also da gibt es mittlerweile Seminare dafür, um im gleichen Betrieb, in der gleichen Abteilung eine Führungsrolle zu übernehmen. Und in so einer Situation befindet sich ja der, der aus dem Unternehmen kommt. Und ich glaube, das trifft sowohl auf das Familienmitglied zu, wobei es da noch andere Sachen gibt, ja, als auch auf den Dienstnehmer, der jetzt auf einmal Chef werden soll.
Also ich sehe das immer sehr, sehr schwierige Sache, dieser Übergang, weil da sehr viele Veränderungen, die bald daherkommen und das natürlich dann auch entsprechend behandelt werden muss. Wir schreiben in der Regel immer über die Erfolgsgeschichten, aber aus Ihrer Erfahrung, was ist so das Verhältnis von Erfolgreichen zu gescheiterten Übernahmen? Haben Sie da Erfahrungen? Sagen Sie, so eine in 5 Kinder nehmen? Oder?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde leider pessimistischer sein. Ja? Aber ich möchte es positiv ausdrücken.
Okay.
Wenn man gut vorbereitet ist, ja, wenn man sich entsprechend beraten hat lassen, wenn man so eine Art, wie man das bezeichnet, ob das jetzt Coaching oder Moderation oder sowas, ja, wenn ich die persönliche Einstellung darin von beiden gefunden habe, dann, und natürlich auch meine Hausaufgaben, was die Hard Facts anbelangt, gemacht habe, dann geht es meistens gut. Es ist keine Garantie, aber es geht meistens gut. Wenn, wie ich beobachte, es eben beratungsresistente Kommerzialräte waren, die überzeugt waren, das ist eh so toll und den Verkäufer, den Armen haben es eingeredet, er soll das übernehmen und nur dankbar sein, dass er das Lebenswerk übernehmen darf, das geht meistens schief. Also so unvorbereitete, mit Blindflug erfolgte Übernahmen, da kommt es wirklich oft zu einem finanziellen Desaster und auch zu Führungsschwächen, die das Unternehmen nicht überlebt. Ich glaube, man muss das so krass ausdrücken. Und weil Sie eben fragen, soll man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder nicht, irgendwo ist das, glaube ich, die Frage, das habe ich schon einmal beantwortet, wann. Also ich glaube, man muss das in so einem Prozess, der so wichtig ist für mich, ja, für den Übergeber, aber noch mehr für den Übernehmer, da hängt wirklich die Existenz davon ab, weil es ist wirklich nicht lustig, in Konkurs zu gehen, ja, oder in irgendein Insolvenzverfahren. Das muss einem auch etwas wert sein. Also da glaube ich, ist es nicht die Frage, kostet mich das jetzt 3.000 im kleinen oder 5.000 oder 10.000 im etwas größeren Bereich, ja, sondern das ist eine Investition in meine Zukunft und wenn ich 2.000 Euro Beratungshonorar investiert habe und ich komme zu dem Schluss, ich übernehme das Unternehmen nicht, dann muss ich nur froh und dankbar sein, und den Berater auf dem Mittagessen einladen. Aber ich meine, dann muss man wirklich froh sein, ja, ich habe diesen Prozess aktiv in die Hand genommen und habe mir viel Ärger und noch viel mehr Geld erspart. Ne?
Da im, also die Wirtschaftskammer macht ja immer wieder so Nachfolgeuntersuchungen und eines der großen Probleme, das da immer wieder gesehen wird, Sie haben es auch angesprochen, dass dann vor der Übergabe oft nicht mehr investiert wird, also dass die Übergeber sozusagen das schon abgeschlossen haben für sich, aber noch keinen Nachfolger
haben. Ja.
Ne?
Ja.
und ja, eben auch diese Übergabephase dann nicht gut über die Bühne geht. Das heißt also, dass dann immer eine Belastung darstellt. Aber auf der anderen Seite so ein Übergabeprozess mit Beratungen, mit Steuern, die zu zahlen sind, ist ja auch eine Belastung. Mit was für Kosten muss man rechnen, wenn man das so...
Naja, da kann man keinen Betrag sagen. Mhm. Ja? Aber man muss natürlich damit rechnen, man muss vorher mit dem, ich kann die Kosten sagen, aber man kann ja sagen, wenn man zu mir kommt, was erwarten Sie, was wollen wir tun? Mhm. Ne? Dann kann man sagen, okay, also ich rede jetzt eher vom Übergeber. Ja. Ja, dass man sagt, okay, wir schauen uns gemeinsam die letzten 3 Jahre der Bilanzen mhm. an, wir schauen uns den Betrieb vor Ort an, wir lesen uns gemeinsam, da kann ja, also das ist ja ein Prozess, das sage ich ja nicht, mhm. Ich brauche 20 Stunden, ziehe mich auf den Schreibtisch zurück, sondern da sind ja, da muss ich auch aktiv mitarbeiten. Mhm. Ne? Also bringen Sie mir Branchendaten oder gibt es Artikel oder gibt es eben Branchenzeitschriften, wo man sich ein bisschen schlau machen kann. Mhm. Und dann kann man sagen, das Ganze kostet, also das Ganze wird in 15 Stunden mhm. vorbei sein. Ne? Oder ein moderiertes Gespräch setzt man dafür 2 Stunden an, 3 Stunden, ich finde, das ist überhaupt das Billigste, was man mhm. machen kann, ja? Weil es dauert nie 2 Tage, ja? Mhm. Und man hat dann eigentlich schon sehr, sehr viel damit gewonnen. Also mhm. viele überschätzen diese Kosten, und wenn man vor allen Dingen sagt, was sie verlangen, ich weiß nicht, 150 Euro in der Stunde oder was, da muss ich aber viel dafür arbeiten. Naja, aber mhm. es macht doch Sinn. Mhm.
Also die Stundensätze von solchen Experten mögen hoch erscheinen, aber sie machen Sinn, weil man sich nachher Probleme erspart.
Absolut, also ich meine, da bin ich natürlich einseitig, weil ich Berater mhm. bin, aber mhm. ich kann das wirklich aus der Praxis her bestätigen.
Gibt wirklich vom kleinen Zwei-Mann-Betrieb bis... Unternehmen mit 150, 250 Mitarbeitern in der Installation, das ist die, wie soll man sagen, Bandbreite, genau. Ja. Man hat 3 Standorte mit 2 Standorten im Verkauf, dann hat man gleich einmal 15 Verkäufer auf der Fläche stehen.
Naja, so schnell, ja. Also die 15 Verkäufer muss ich mal zusammennehmen. Ich möchte nicht sagen, dass das ich mache, dass mhm. das jetzt jeder, also ist ja nicht mhm. immer derselbe Berater, ja? Ja. Aber die 15 Verkäufer muss ich mir mal zusammennehmen und muss mit denen einen halben Tag, ich muss die einbinden. Mhm. Ja? Und die gehören nicht zu einem Vortrag geholt, sondern die müssen aktiv mitarbeiten. Mhm. Stellen Sie sich denn die Zukunft des Unternehmens vor? Welche Interessen haben Sie wirklich? Was glauben Sie, könnte dem Unternehmen dienen? Aber auch mhm. Ihre eigene Arbeitsfreude stärken. Mhm. Die muss man einbeziehen, die muss man arbeiten lassen.
Externe Experten einbinden, haben wir jetzt nicht direkt beantwortet, aber ich lese jetzt heraus, möglichst früh.
Möglichst früh, und zum Beispiel so der Artikel, wo man offenbar drauf gekommen ist, den Hintergrund kenne ich nicht, dass man doch noch eine Umgründung vorher mhm. machen muss. Also da brauche ich jetzt bequem gesagt 1,5 Jahre dazu. Mhm. Ich meine, natürlich kann man das in 3 Monaten runternudeln, wenn man Glück hat, ja? Mhm. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Also, wenn man vor der Übergabe noch Schritte setzen muss, dann würde ich sagen, 3 Jahre sind da nicht zu lang. Wenn ich rechtliche Schritte, Begründungen mhm. oder sonstige Überlegungen, ja. Mhm. Aber was ich ganz am Anfang gesagt habe und kann mich auch nur wiederholen, also der Übergeber muss den Entschluss gefasst haben, ja, ich will. Mhm. Ja, und ich habe wirklich in meiner Praxis viele Klienten erlebt, die gesagt haben, ja, ich will und ich will nicht und eigentlich und ich müsste und ich sollte. Und dann sind sie gestorben.
dann wurde die Zeit zu knapp.
Ich halte das eben für sehr wichtig, diese Entscheidung.
Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Ich danke vielmals.
Ich danke, sehr interessant.